Schön, nicht? Heimelig. Traut. Alles heil. Auf das Heil kommen wir später in anderem Zusammenhang nochmals zurück. Sagen wir also lieber, gute alte Zeit. Bloß schade, dass die Menschen das damals noch nicht wussten. Sie werden sich fragen, Tondokumente unseres Jahrhunderts, warum muss das ausgerechnet ein Kabarettist sein, der die verbindenden Worte spricht? Ich sage es Ihnen, weil es nur gerecht ist. Weil es immer die Kabarettisten waren, die das Gras wachsen hörten, in das wir später gebissen haben. Preußens Gloria. Große Worte, große Zukunft. Ach ja, Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser, hieß es damals. Graf Zeppelin genügte das nicht. Er wollte auch in die Luft gehen mit uns. Hätte Zeppelin Wurzenstaller geheißen, so würde man das Luftschiff, das er gebaut hat, nicht einen Zeppelin, sondern einen Wurzenstaller genannt haben. Naja, das nur nebenbei. Große Taten verlangen große Opfer. Des Volkes, meinte Graf Zeppelin am 24. August 1908.
Ganz Deutschland, wie ein Mann entschlossen, die kostbare Errungenschaft festzuhalten, hat sich in der Tat zusammengetan, durch opferfreudige Gaben mir die Vollendung des Begonnenen zu ermöglichen. Wie traurig wäre es, wenn das begeisterte Hoffen zuschanden würde, wenn der herrliche Aufschwung, den das deutsche Volk in dieser Sache genommen, im Sande verlaufen müsste. Gott sei Dank.
Nun denn, Fortschritt, wohin man auch sah, vor allem, wenn man die soziale Ungerechtigkeit übersah. Trotzdem. Schönen Dank, Mr. Edison, dass Ihre Erfindung es uns ermöglicht, die Vergangenheit zu belauschen. Ja, man kann förmlich hören, wie sie aussah. Die Dame des Hauses im bürgerlichen Salon, links eine Stechpalme, rechts eine Stechpalme, ihr Mündchen lutscht Veilchen, Pastillchen und ihr Öhrchen lauscht dem Schmelz der Stimme Carusos.
Sempre un amabile, leggia troviso, il fialco e il riso.
Und draußen marschierte die Garde. Im Gleichschritt. Er versteht sich, alles bewegte sich im Gleichschritt. Alle waren gleich. Nur ganz wenige waren noch ein bisschen gleicher. Ja, bestimmt. Sogar ein von stand vor Gericht. Und noch dazu ein Offizier. Ein von Köpenick. Hauptmann. Nach seiner Begnadigung allerdings wirkte er gar nicht mehr so stramm und zackig. Eher ein wenig zickig. Untertänig.
Und so bitte ich Sie, mich auch weiter im guten Andenken zu halten. Es ist erfreuend und erhebend, zu wissen und zu fühlen, dass Tausende von Herzen bereit sind, zu heben, zu tragen und zu verzeihen. Was die äußeren Umstände meiner Entlassung betrifft, so ist heute das Endurteil darüber noch nicht gesprochen. Gut Dings will eben Weile haben. Mit herzlichem Grüß und alten Treuen, Wilhelm Vogt.
Waren das Zeiten? Der Kaiser hatte Gnade vor Recht ergehen lassen. Außenpolitisch galt diese Reihenfolge bei ihm allerdings nicht. Nach einer Reihe von äußerst klugen diplomatischen Schachzügen hatte er sich fast alle europäischen Großmächte als Gegner aufgebaut und erklärte ihnen mutig den Krieg. Den Ersten Weltkrieg, wie man ihn später nannte. Naja, weil es noch nicht der letzte war. Zum Kriegsausbruch wandte sich der Kaiser in der ihm eigenen schlichten Art an das deutsche Volk.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden über Feld und der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Wanken, jedes Zögern der Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Heute Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Es ist ein verhängnisvoller Fehler der Deutschen, immer zu glauben, dass Gott mit uns wäre. Noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, dass auch der Gott sei bei uns mit uns sein könnte. Auch Generalfeldmarschall von Hindenburg nicht, der nach der Kesselschlacht in den Masuren am 31.08.1914 das große Halali blies. Für ihn hatte es keine Toten gegeben, nur Helden.
Soldaten der 8. Armee, die vieltägigen heißen Kämpfe auf den weiten Gefilden zwischen Allenstein und Neidenburg sind beendet. Ihr habt einen vernichtenden Sieg über 5 Armeekorps und 3 Kavalleriedivisionen errungen. Mehr als 90.000 Gefangene, ungezählte Geschütze und Maschinengewehre, mehrere Fahnen und viele sonstige Kriegsbeute sind in unseren Händen. Die geringen der Einschließung entronnenen Trümmer der russischen Narew-Armee fliehen nach Süden über die Grenze. Die russische Wilna-Armee hat von Königsberg her den Rückzug angetreten. Nicht Gott im Herrn ist dieser glänzende Erfolg eurer Opferfreudigkeit, euren unübertrefflichen Marschleistungen und eurer hervorragenden Tapferkeit zu danken. Ich hoffe, euch jetzt einige Tage wohlverdienter Ruhe lassen zu können. Dann aber geht es mit frischen Kräften wieder vorwärts, mit Gott, der Kaiser, König und Vaterland, bis der letzte Russe unsere teure, schwer geprüfte Heimatprovinz verlassen hat und wir unsere sieggewohnten Fahnen in Feindesland hineingetragen haben. Es lebe seine Majestät, der Kaiser und König! Hurra!
Es war der erste vernichtende Sieg, wie Hindenburg sich ausdrückte. Später sollten noch vernichtendere kommen. Tja, das focht den deutschen Soldaten jedoch nicht an. Solange der Kopf noch auf dem Hals war, sang er: Mit Pauken und Trompeten hatte es begonnen. Mit Pauken und Trompeten ging's zu Ende. Preußens Gloria lag im Graben und pfiff aus dem letzten Loch. Materialschlacht nannte man das übrigens damals. Ein merkwürdiges Wort. Gar nicht so merkwürdig, wenn man weiß, dass Generäle auch von Menschenmaterial sprachen oder schneidig erklärten, dass sie die 5. Division nach vorn geworfen hätten. Das deutsche Volk hatte mächtig ins Gras gebissen. Und wer oft genug ins Gras beißt, hat eines Tages die Schnauze voll. Das ist logisch. Ein Mann namens Philipp Scheidemann hat wohl gewusst, dass hiermit die Zeit der Monarchen vorbei war. Aber seinem kühlen Kopf ist es zu verdanken, dass sich dieses Volk in den Novembertagen 1918 nicht selbst ins Chaos stürzte.
Im Schloss und im Reichstag, so wurde versichert, bewegten sich ungeheure Menschenmassen hin und her. Liebknecht will die Sowjetrepublik ausrufen. Was? Nun sage ich die Situation klar vor Augen. Deutschland eine russische Provinz? Eine Sowjetfiliale? Nein, tausendmal nein! Kein Zweifel. Jetzt die Massen vom Schloss her bolschewistisch. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Und dann war da noch Ebert. Friedrich Ebert. Den Schwarzen zu Rot, den Roten zu Schwarz. Ein Mann der Mitte, der linken Mitte. Gehasst von allen Extremisten, geliebt von wenigen Besonnenen. Der erste Reichspräsident der ersten Deutschen Republik.
Aus Ihrem Vertrauen bin ich an die erste Stelle im Deutschen Reich gestellt worden. In Ihrer Hand habe ich das Gelöbnis abgelegt, die von Ihnen für das deutsche Volk geschaffene Verfassung treu zu wahren. Ihr Vertrauen wird mir die Kraft geben, immer der Erste zu sein, wenn es gilt, Bekenntnis und Zeugnis abzulegen für den neuen Lebensgrundsatz des deutschen Volkes, für Freiheit, Recht und soziale Wohlfahrt.
Und jetzt begannen sie, die sagenumwobenen Roaring Twenties, der Aufstieg der Stadt Berlin. Nicht alle stiegen auf. Einige, zum Beispiel die Donnerwetter-Wir-sind-Kerle-Kavalleristen, mussten absteigen. Vom Pferd.
Schöner Gigolo, armer Gigolo, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar, Golfers mit Fogar, konntest durch die Straßen reiten. Uniform passé, Liedchen sagte dir, schöne Welt, du gingst im Brasen.
In diesen goldenen Zwanzigern schossen die Millionen, was sage ich, die Billionäre nur so aus dem Boden. Allerdings kostete eine Knackwurst auch 3 Millionen Mark. Von Stabilität konnte keine Rede sein. Wieso allerdings nur der kleine Sparer dabei alles verlor, das bleibt wohl ein Geheimnis der höheren Finanzpolitik. Aber bitte, schließlich haben wir auch heute noch nicht so richtig begriffen, wieso man durch Sparen immer ärmer wird. Und wieso Reiche nach einem unabänderlichen Gesetz immer reicher werden. Damals kam die Musik der Armen in Mode, der Jatz. Aber leisten konnten sich das nur die Reichen. Für die einen alles in Butter, für die anderen alles in Margarine. Noch kümmerte man sich um geschichtliche Ereignisse wie die Einführung des Bubikopfes 1921 oder, ach ja, 1920 wird der erste FC Nürnberg zum ersten Mal deutscher Fußballmeister. Und auch zum ersten Male meldet sich der Rundfunk mit seiner ersten Sendung aus Berlin. Man beachte den Sprecher. Erinnert er nicht schon ein wenig an Dieter Thomas Heck?
Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarete. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt.
Leo Falsch schrieb im Jahre 1926:
Gut sind deine Haare, August, August.
Und Haare lassen mussten wir wirklich. Auch die, die nicht August hießen. 1928 gab es 2 Millionen Arbeitslose. Am 24. Oktober 1929 brach in New York die Börse zusammen. Der Schwarze Freitag hatte in der ganzen übrigen Welt zugeschlagen. Und doch setzte eine Schallplattenfirma die Scheibe mit dem Titel Sunny Boy 12 Millionen Mal ab.
Climb up on my knees, Sunny Boy. Boy, you're only 3, Sunny Boy. You've no way of knowing, there's no way of showing what you mean to me. Sunny boy, when there are gray skies, I don't mind the gray skies. You make them blue, sunny boy.
Und während Marlene Dietrich nach Musik und Text von Friedrich Holländer noch behauptete,
ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Da begann sich die Weimarer Republik munter ihr eigenes Grab zu schaufeln. Die Harzburger Front wurde gegründet. Hugenberg, Selte und Adolf Hitler. Herr von Papen hatte die Finger drin und leider auch einige andere einflussreiche Herren, die es heute nicht mehr wahrhaben wollen. Nur einige Kabarettisten aus Berlin rochen den Braten. Die ersten Kraftakte der Braunhemden machten deutlich, was die Nazis unter parlamentarischer Demokratie verstanden. Als der Reichstagsabgeordnete Stöhr sich zu Wort meldete, endete diese Rede unter Absingen schmutziger Lieder seitens der NSDAP-Kollegen.
Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Und wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus anerkennen, dann ist es die Anerkennung, dass ihn zum ersten Mal in der deutschen Politik die rechtlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist.
Am 30. Januar 1933 ernannte Hindenburg den Anführer dieser militanten Rotten zum Reichskanzler. Seine Regierungserklärung war barsch und laut.
Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst wegen.
Dieser Abkanzler von Freiheit, Demokratie und Gewissen hatte keine Skrupel, durch die Einführung des Ermächtigungsgesetzes die absolute Diktatur auszurufen. Es gehörte Mut dazu, unter den Augen der uniformierten Mehrheit des Reichstages gegen Gewalt und Unterdrückung seine Stimme zu erheben. Zu wenige wissen, dass es einige gegeben hat. Zum Beispiel den sozialdemokratischen Abgeordneten Otto Wels.
Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt.
Auch die Kabarettisten lebten gefährlicher. Werner Fink. Spiritus Rector der Berliner Katakombe erzählte, gestern waren wir zu, heute sind wir offen. Wenn wir morgen zu offen sind, sind wir übermorgen zu. Claire Waldorf trällerte scheinbar vergnügt.
Mann hieß er, wie der Mann knutschen, drücken, küssen kann. Drüffsänger kenn ich schon viele, aber so schnell kam zum Ziele keiner noch. Ja, der ist Meister, Hermann Hesser, Hermann Hesser.
Was kann ein Lied, was können Worte gegen 1000 Jahre ausrichten? 1934 übertönte die Marschmusik im Radio vielleicht die Tatsache, dass Himmler Chef der geheimen Staatspolizei wurde. 1935 Einführung der Arbeitsdienstpflicht, der allgemeinen Wehrpflicht, Erlass des Blutschutzgesetzes. Schlag auf Schlag ging es. Und wer diesen Geisterzug nicht besteigen wollte, verschwand in Konzentrationslagern. Willige wurden belohnt. Die Aktion Kraft durch Freude schaufelte sie an Ferienstrände oder auf die Berge. Ja, und dann das große Spektakulum im Jahre 1936. Freundlicherweise hatte das Internationale Komitee dem Dritten Deutschen Reich die Gelegenheit gegeben, der ganzen Welt zu zeigen, dass Eitel, Sonne, Eierkuchen und Zufriedenheit unter den Hakenkreuzflaggen herrscht. Die Welt glaubte es.